Dann habe ich diese Sehnsucht, dass alles anders wird, leichter, dass die Last, die auf meinem Leben liegt, irgendwie verschwindet. Und ich habe mehrfach erfahren, dass es mir hilft, zurück zu Jesus zu kommen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und trotzdem merke ich, also ich wundere mich ja manchmal, wie dumm andere Menschen sind, wie viele Wähler Leute haben, die ich niemals wählen würde zum Beispiel. Nicht? So gibt es ja in anderen Ländern Beispiele und so. Aber ich bin auch ganz schön dumm, habe ich gemerkt. Denn obwohl ich mehrfach gemerkt habe, dass mir das helfen würde, kenne ich den Moment, dass es mich überhaupt nicht zu diesem Gott hinzieht, wo die Quelle ist. Und ich gehe diesen guten Schritt nicht. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich frage jetzt einfach mal, wie kann denn das dazu kommen? Woran kann denn das liegen? Und ich glaube, also ich sehe vier Gründe, die es dafür geben könnte. Ich nenne die mal so nach und nach. Das erste ist Überarbeitung. Und da steckt als Christ ja die Frage drin, was nimmst du auf deine Schultern, ohne dass Gott es will? Dann habe ich mir überlegt, wenn ich zu euch komme, das habe ich auch schon als Predigt im Gottesdienst mit Leuten allen Alters gehalten, habe ich gedacht, naja, bei euch gilt das ja nicht. Aber ehrlich gesagt, seit ich auch älter werde, also wir laufen ja völlig parallel, ihr habt teilweise einen kleinen Vorsprung, nicht? Aber wir werden ja alle älter. Und habe ich gedacht, nee, das passt da eigentlich auch, weil wenn die Kräfte nachlassen, dann musst du neu sortieren. Dann musst du Sachen lassen, die du vorher noch gut mitgekriegt hast, mitmachen konntest, weil die Kräfte nachlassen. So denke ich, das gilt natürlich in der Hochphase, Kinder klein, Beruf vielleicht noch oder auch nicht, man hat gebaut, irgendwas, Berufswechsel. Da gibt es diese Phasen, denke ich, in vielen Leben und ich glaube, im Alter kann es auch passieren. Vielleicht machen wir Dinge, die Gott gar nicht mehr von uns möchte und wir tragen eine Last. Überarbeitung könnte ein Grund sein. Prioritätenverschiebung, dass anderes an erster Stelle steht. Wenn mir anderes wichtiger wird als Gott, zieht es mich nicht mehr zu ihm hin und ich komme zu selten zur Tankstelle. Das könnte auch ein Grund sein. Ein Grund, ich glaube, den gibt es auch unter uns, das ist Enttäuschung von Gott. Hast du gebetet, hast du gerungen um etwas und dir war völlig klar, dass dein Segen drauf liegt, wenn Gott dein Gebet erhört und dann kommt es anders? Bist du enttäuscht von Gott? Hast du irgendwas erlebt, was nicht in dein Gottesbild passt? Könnte auch ein Grund sein, dass der Glaubenstank leer ist. Und der vierte Grund, und ja, ich bin gegen diese Schwarz-Weiß-Darstellung. Sünde, das sind die, die ohne Gott leben und wir, uns betrifft das nicht mehr. Das wäre schön. Aber ehrlich gesagt, ich fürchte, dass es auch in meinem Leben diesen Moment gibt, dass eine Sünde zwischen mir und Gott steht. Dass ich was getan habe, was ihm nicht gefallen hat und dann ist einfach die Leitung verstopft. So, es ist nicht weg, aber es ist irgendwie, es steht was zwischen mir und Gott. Es steht was zwischen dir und Gott. Also die Gründe sehe ich, dass der Glaubenstank leer werden kann. Und die Frage ist, was kannst du tun? Was kann ich tun? Wenn du dich in einem der Punkte wieder siehst oder dich an die Situation erinnert, kannst du ja auch fragen, was hat mir geholfen? Und das Erste, was mir einfällt, was ich uns mitgeben möchte, ist kein Weiter-so. Durchhalteparolen, das ist in diesem Fall nicht angebracht. Und wir gucken jetzt mal auf diese vier Gründe und schauen mal etwas genauer hin, was wir wirklich tun können. Also Überarbeitung. Ich persönlich bin da gefährdet, weil ich viele Sachen gerne mache und ich bin in dem Alter, wo man neu sortieren muss, weil man sich wundert, dass ich am nächsten Tag Muskelkater habe und habe doch eigentlich gar nicht so viel gemacht, wie noch vor 10 Jahren normal waren. Und ja, mal sehen, wie ich morgen laufe. Ihr werdet es ja nicht sehen. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Genau. Also sowas merke ich immer öfter. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft machen die meisten zu viel. Ich glaube allerdings auch, dass das, je jünger man ist, umso gefährlicher ist. Dass der Druck immer größer wird, dass wir viel machen. Vielleicht machen wir auch die falschen Dinge oder beides, die falschen Dinge und zu viel. Was du tun kannst, ist Gott fragen, mache ich etwas falsch? Tue ich Dinge, die du mir nicht aufgetragen hast? Und wenn ja, dann ist immer noch die Frage an dich, weil Gott dich nicht zwingt, bist du bereit, sie loszulassen? Vielleicht ist es dran, eine Bilanz zu ziehen. Was mache ich alles? Was beschäftigt? Was belastet mich? Was treibt mich um? Was füllt in der Woche meine Zeit? Was füllt meine Gedanken? Bindet meine Kräfte? Wenn ich anfange, auf die Situation zu schauen, dann merke ich ziemlich häufig, dass es eine oder vielleicht zwei, aber nicht viele Sachen sind, um die sich meine Gedanken drehen und die mir die Kraft rauben. Und an der Stelle würde ich ganz konkret mit Gott ansetzen und fragen, ist das wirklich mein Auftrag? Und wenn ja, Gott, wo kriege ich denn die Kraft dafür? Gott führt uns auch manchmal in Situationen, wo seine Kraft in den Schwachen mächtig ist und dann soll ich es weitermachen, dann werde ich aber erleben, dass er dem Schwachen hilft. Denn er wird nicht sagen, ich lass dich mal rennen, ich weiß, es ist zu viel, aber ich guck mal, wie lange du durchhältst. So ist unser Gott nicht. Also nehmen wir mal an, du hast ein bisschen geschaut, was mache ich so und was davon fühlt sich richtig an, was eigentlich falsch oder was mache ich zwar gerne, aber es ist eigentlich gar nicht wichtig, vielleicht sogar überflüssig. Und ich glaube, wir müssen immer wieder lernen, auch Nein zu sagen. Dinge, die gut und wichtig sind, trotzdem nicht zu tun. Und um das zu können, brauche ich ja eine Prioritätenliste. Sagen wir mal, ich habe, um irgendeine Zahl zu sagen, 8 Dinge entdeckt und ich weiß, eine oder zwei sind zu viel. Mit dem Rest bin ich nicht mehr überlastet. Das tue ich gerne. Es ist ja auch schlecht, wenn man gar nichts tut. Ne? Es ist ja schön, wenn man noch was tun kann. Aber welche der zwei sind denn ganz wichtig und welche kann ich am ehesten weglassen? Dazu braucht man praktisch eine Reihenfolge, eine Prioritätenliste. Und das Kriterium, was ich uns einfach mitbringe heute, das ist, was hat Gott dir aufgetragen? Da würde ich sagen, das ist hohe Prio. Was Gott dir aufgetragen ist, Gott hat gute Dinge in dein Leben gelegt. Und das ist wichtig, dass kannst du nicht kürzen, ich meine, man kann alles kürzen, aber das würde ich nicht machen, wenn wir nach einer Reihenfolge fragen, nach Gottes Reden, würde ich sagen, das bleibt auf der Liste, das kommt nach oben. Und manchmal hilft es auch zu wissen, warum hat Gott mir das aufgetragen? Also, das können auch Sachen an der Gesundheit sein. Ja, zum Beispiel hat Gott dir gesagt, du sollst dich mehr bewegen. Und es fällt dir schwer. Und das ist dir die Last, ja? Weil du diese Zeit nicht nehmen willst. Aber dein Körper signalisiert dir deutlich, es würde dir besser gehen. Oder mit dem Essen, nicht? So. Also ich erzähle euch mal was. Wir haben 12 Jahre in einem kleinen hessischen Dorf gewohnt. Und da gibt es Erbteilung, das heißt die Höfe, und die wurden immer schmäler und kleiner und man konnte nicht mehr von leben. Die Leute waren arm. Und jeder hat so seine 2, 3 Säue fett rangefüttert. Und die waren stolz, je dicker da der Wams unten dran war, ja. Und dann haben sich die Geschmäcker geändert und die älteren Geschwister haben zu mir gesagt, ah, ich verstehe das gar nicht mehr. Heute schneiden sie die Fettschicht weg, die will keiner mehr. Und damals waren wir stolz darauf. Und die Mehrheit der alten Männer durften keinen Schwartemorgen mehr essen. Weil der ungesund war und ihre Werte längst über alles weg waren. Dinge, die dir schwerfallen, aber wo du weißt, es wäre eigentlich gut. Und dann ist immer die Frage, mache ich das? Ich glaube, das wisst ihr alle nicht, aber ich bin störrischer, als ihr denkt. Und ich fürchte, ein paar von euch sind auch so. Also, ne? Du musst wissen, was Gott dir gesagt hat. Das sind manchmal ganz fromme Dinge. Geh zu deinem Nachbarn, von dem du weißt, es geht ihm nicht gut. Schenk ihm ein bisschen Zeit, obwohl er kein Ende findet. Das können solche Aufträge sein. Aber das kann auch sein, dass Gott dir ganz nützliche Tipps für dein Leben gibt. Und immer ist die Frage, mache ich das? Ich glaube, dass auf dem Leben, was Gott dich führt, Segen liegt. Ich glaube, dass da sein Frieden sich entwickelt. Das ist, was Gutes wächst. Es geht uns nirgends so gut wie auf dem Weg, den Gott uns leitet. Davon bin ich überzeugt. Gute Dinge in deinem Leben, die haben eine hohe Prio. Dann gibt es Dinge, die Gott dich machen lässt. Die Priorität ist eher niedrig. Was davon willst du weitermachen? Bei welchen Dingen wäre es in deiner Situation jetzt besser, sie zu lassen? Ich fürchte, da gibt es eine Menge der Dinge, die den Tag füllen. Und vielleicht, wenn du entdeckst, das ist eigentlich nicht wichtig, dann macht das deine Liste schon leichter. Könnte sein, oder? Also, dann kann man auf die Dinge gucken, die du tust, obwohl sie Gott nicht gefallen. Das heißt also, die Prio, es gibt überhaupt keine. Ja, so. Ich sage mal ein Beispiel. In meinem Fernseh- und Handykonsum, ich glaube, ich liege noch nicht über dem deutschen Bundesdurchschnitt, aber ich staune, wie viele Stunden ich da verbringe. Da bin ich mir nicht so sicher, ob Gott sagt, das ist Prio niedrig, also hat überhaupt keinen Wert bei mir, aber es ist auch nicht schlecht, wenn du unbedingt meinst. Oder ob er sagt, gar keine Prio ist schlecht für dich. Vielleicht mal so, ne? Macht es auch nicht leichter. Aber was ist damit? Ich glaube, dass der Teufel unsere Zeit parken möchte, dass er sie zupacken möchte, dass er sagt, die, die ich vom Glauben nicht abbringe, die halte ich am Rennen. Egal, was sie machen, Hauptsache sie rennen. Und ich habe den Eindruck, manche von uns tappen in diese Falle. Deswegen diese Bilanz und die Überlegung, mache ich vielleicht Dinge, die vor Gott keinen Wert haben oder die er gar nicht möchte? Und warum entscheidest du dich manchmal trotzdem dafür? Könnte es sein, dass du denkst, Gott gönnt dir etwas nicht, aber du willst es trotzdem? Und wenn du diesen Gedanken in dir entdeckst, dann würde ich dir raten, frag mal Gott, wie er wirklich ist. Ob es denn wirklich vorkommen kann, dass er dir eine Sache nicht gönnt, die gut für dich ist? Passt das zu dem Gott, über den du schon so lange hörst in der Bibel? Ist denn das möglich? Ist das nicht vielleicht ein falscher Gedanke, der sich einschleicht? Gott gönnt dir was Gutes nicht? Der Gott, von dem ich in der Bibel lese, der handelt so nicht. Also das ist ein Punkt, wo man dran arbeiten kann. Wie denke ich eigentlich über Gott? Und ich glaube, je mehr wir auf den Gott der Bibel gucken, in seinem Wort gucken, Gott, wie bist du eigentlich? Umso mehr wird unser Gottesbild auch dementsprechend, wie er wirklich ist. Und das ist gut für uns. Ein gesundes Gottesbild ist gut für unseren Glauben. Also, irgendwie Platz schaffen für Gott, weniger tun. Bei einigen wird aber vielleicht auch herauskommen, im Moment kann ich gar nichts streichen. Vielleicht habe ich Angehörige zu pflegen. Und da kann man nichts streichen, neben all den Sachen, die ich auch tun muss, die in meinem Alltag liegen, ist das der Punkt, der am meisten schluckt. Und ich weiß genau, das ist im Moment auch richtig vor Gott und es bringt mich an die Rand meiner Kräfte. Ich glaube, dann bring es Gott. Sag Gott, ich will das tun, was du mir sagst. Ich kümmere mich weiter für die Menschen. Ich liebe diesen Nächsten. Ich habe diesen Auftrag, ich will ihn ausfüllen. Aber Gott, es bringt mich an die Rand meiner Kräfte. Wenn du mal jemanden sehen willst, der überlastet ist und der Gott in dieser Situation erlebt hat, lies die Geschichte von Elia unterm Dornstrauch in den Königenbüchern. Wie Gott da mit Sensibilität und Geduld, und der Elia fällt immer in dieselbe Rille, der sagt immer dasselbe, und Gott geht ihm immer weiter nach. Ganz schöner Bericht. Derselbe Gott begleitet auch dich. Und manchmal macht mir der Vers eben Mut, den ich auch schon gesagt habe, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott macht das wahr. Das ist ein gutes Wort, mit dem er dir Mut macht. Also, es könnte sein, wir machen zu viel. Und dann, ich habe es ja schon angesprochen mit den Prioritäten, nicht? Könnte auch sein, dass ich die Prioritäten verschoben habe, dass das, was Gott für wichtig hält, zurückgerutscht ist, weil ich andere Sachen rüberpacke. Auch das ist möglich. Zum Beispiel bei der Arbeit trifft wahrscheinlich die allermeisten von uns nicht mehr, aber wenn ich diese Position, diese berufliche Situation erreiche, das ist mir so wichtig. Oder Familie, Ehepartner, Kinder, Enkel, besondere Menschen, sie sind mir so wichtig. Wohlstand, wenn ich das haben kann, wenn ich das abbezahlt habe. Gesundheit, das trifft, glaube ich, unsere Generation am stärksten. Also wie oft mir gesagt wird von jemandem, und er meint es richtig lieb, und vielleicht ist es auch ein Wunsch an mich, weil ich mal Geburtstag habe oder so, Hauptsache gesund. Ihr Lieben, ich kann das nicht mehr hören, weil wenn ich das sage, schiebe ich es ganz nach oben. Es ist nicht die Hauptsache. Ich kenne zufriedene Menschen, die den Frieden Gottes ausstellen, die wirklich krank sind. Und ich kenne kerngesunde Menschen, die sind nicht glücklich. Hauptsache gesund, das stimmt nicht. Gesundheit ist eine tolle Gabe. Aber wir haben gerade gefragt, wo verschiebt sich eine Priorität? Da, glaube ich, sind wir gefährdet, weil wir immer mehr Beispiele kennen, wie wertvoll Gesundheit ist. Wenn nichts wehtut, das ist schon toll. Also, Prioritätenverschiebung bedeutet für mich als Christ, etwas ist wichtiger geworden als Gott. Etwas von zugegebenermaßen wichtigen Dingen, was ich aufgezählt habe, war ja nicht lächerlich, die waren schon wichtig. Aber sind sie bei mir vielleicht zu hoch gerutscht? Sind sie mir wichtiger als das, was Gott mir sagt, was Gott mir gibt? Und wenn du sagst, das kann bei mir sein, dann geh doch mal zurück zum Start. Warum hast du angefangen zu glauben? Was hast du damals beschlossen? War es nicht Jesus an die erste Stelle setzen? Der erste Vers, den ich auswendig konnte, war Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Da ist doch diese Reihenfolge drin, nicht? Zuerst das Reich Gottes. Und dann glaube ich, dass er mir das andere gibt. Er macht das wirklich. Kürzlich hatte ich einen Termin um 20 Uhr und ich habe es einfach nicht geschafft. Es war zu eng. Ich hätte da hungrig hinflitzen müssen. Und wenn du hungrig sitzt und dein Gastgeber tut dir da irgendein Knabberzeug hin, dann hast du am nächsten Morgen Bauchweh, weil du dich nicht beherrschen kannst. Also mir fehlte eine Viertelstunde. Und 10 Minuten vorher schreibt der, der uns eingeladen hat, und sagt, ich schaff's nicht auf 8. Könnt ihr um 15:15 nachkommen? Und dann habe ich so gedacht, Gott sorgt für mich. Der hat das gesehen. Und dann waren seine Kinder noch nicht im Bett und dann ging es für alle auf. Und ich glaube, so ist Gott. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere von Gott geschenkt. Das ist typisch Gott. Ich will mich um das kümmern, was Gott wichtig ist und was er gut findet. Und er gibt mir alles, was ich brauche. Das hat er beschlossen. Das hat er zugesagt. Und ist das nicht auch das, was du mal gesagt hast, als du geglaubt hast, als du angefangen hast, als du das festgemacht hast mit Jesus? Also die Frage, haben sich vielleicht Prioritäten verschoben? Ist vielleicht irgendwas, Gesundheit, Familie, wichtiger geworden als das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit? Ist es vielleicht auch möglich, dass das unbemerkt passiert ist, dass du gar nicht bewusst gesagt hast, das schiebe ich jetzt runter, aber es hat sich so reingeschlichen, weil ich merke, ich kreise eigentlich mehr um das als um Gott und Jesus. Kann ich dir nicht sagen, aber wir haben ja gerade gesagt, kann der Grund sein, dass ich mich so leer fühle im Glauben? Und das kann ein Grund sein. Frag Gott, ob du an dem Punkt arbeiten kannst. Das dritte war eine Enttäuschung von Gott. Hier bin ich auch gefährdet, weil ich bete schon auch gerne, ehrlich gesagt, und regelmäßig für Menschen. Und ich bete auch gern für Gesundheit. Und Gott reagiert nicht immer so, wie ich es hoffe. Kennt ihr das? Die Kranken, ihr zählt sie auf, das ist barmherzig, das finde ich schön. Ich bin sicher, viele von euch beten für die Menschen, ihr habt eine Person vor Augen, ein Gesicht. Das muss nicht nur Krankheit sein, das kann auch ein Streit sein, der irgendwie nicht zu schlichten ist, der zwischen Menschen steht. Einer der Gemeinden, in der ich war, hat sich der Gemeindeleiter, der Neue, mit dem Alten verstritten. Die waren aber beste Freunde. Und die haben sich zerstritten und das lähmt jetzt schon 15 Jahre die Gemeinde. Weil das ist ein kleines Dorf, das spüren die Leute und geistlich ist das, als hättest du eine Mauer gezogen. Kummer. Also, und ich bete für die Leute und ich habe nicht gehört, dass es sich ändert. Was kann ich tun? Ich kann Gott mein Leid klagen. Und wir lesen jetzt einfach mal so einen Klagepsalm, Psalm 77. Und wir dürfen einfach mal mitnehmen, so darfst du reden. Ehrlich zu Gott und ehrlich vor dir selbst, auch als Christ. Ich habe hier eine andere Übersetzung, aber weil ihr blättert, das finde ich toll, nehme ich mir auch mal so eine Lutherbibel. Ja? Also Psalm 77, ich lese nach der Luther-Übersetzung. Ab Vers 2, Vers 1 ist die Überschrift, die brauchen wir jetzt nicht. Psalm 77, es gibt auch andere Klagepsalmen, Psalm 102 ist was, und Psalm in den 30ern ist einer, gibt es einige. Also ein Psalm Asafs. Gut, Psalm 77. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und ich bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist verzagt. Und all das, was ich jetzt lese, das sagt ja der Beter, der Asaf sagt das zu Gott. So darfst du mit Gott reden. Du darfst reden, wie es dir geht. Ab Vers 5. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Also auf Deutsch, der kann nicht schlafen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der uralten Zeiten der längst vergangenen Jahre. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ja, machen wir mal eine kleine Pause und wir lesen gleich weiter. Bis Vers 10 haben wir gelesen. Und es ist einfach die Ermutigung an dich und an mich. Sagst du im Gebet wirklich das, was in deinem Herzen ist? Oder verbietest du dir, so zu denken, so zu reden, weil du meinst, das darf ein Christ nicht, so kann ich doch nicht vor Gott reden. Es steht in der Bibel. Wahrscheinlich, weil Gott wusste, dass wir da eine Scheu haben, sagt er, ihr dürft wirklich ehrlich vor mir sein. Ich freue mich, wenn er die Dinge ausspricht. Ich sehe ja, was in eurem Herzen ist. Macht doch eurem Herzen Luft in der Stille vor mir. Dazu lädt dich Gott ein. Du darfst einfach sicher sein, Gott kann mit allem leben. Er ist ja weiter Gott, er besteht weiter, er kann mit allem leben. Und genau genommen weiß er es sowieso. Aber er sucht deine Ehrlichkeit. Denn wenn du dich öffnest, kann er am besten mit dir arbeiten, mit dir weitergehen. Und er möchte dein Leben in eine gute Richtung verändern. Wenn es dir schlecht geht, möchte er das immer. Er hat gute Gedanken über jedem Leben. Also, Enttäuschung von Gott, was kann ich tun? Und das ist einfach Gott neu suchen. Wir haben erst gesagt, an seinem Gottesbild arbeiten, gucken, wie ist er denn wirklich? Und jetzt ihn neu suchen, ihn fragen, wer bist du? Was ist dein Ziel für mich? Und jetzt lesen wir einfach mal weiter im Psalm 77 ab Vers 11. Der Beter, der Asaf, schreibt hier, ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Und darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke über deine Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Und man merkt richtig, wie der Beter aufblüht, als er die Dinge aufzählt, die Gott getan hat. Und ich glaube, das ist kein Trick, sondern hier gibt dir ein anderer Betroffener im Psalm 77 den guten Tipp, denke an die Wunder, die Gott schon getan hat. Ihm hat es geholfen. Ich merke, dass Gott auch heute noch immer wieder sein Bild von ihm verändert. Gott ist anders. Gott denkt nicht so über mich, über Gut und Böse, wie ich manchmal meine. Manches ist Tradition oder Kultur und Gott sieht die Dinge anders. Und je mehr ich diesen Gott kennenlerne, je mehr ich von ihm weiß, umso weniger irrt sich mein Herz. Dazu brauchst du die Bibel. Dort hast du das echte, unverfälschte Bild von Gott. Und ich glaube, man kann die Bibel konkret auf die Fragen hinlesen, wie Gott ist. Da kann man auch mit einer Konkordanz nach Stichworten suchen. Stichwort Trauer, Stichwort Enttäuschung. Da gibt es wirklich gute Hilfsmittel, inzwischen auch elektronisch oder das gute alte Buch in Papier. Und dann findet man Stellen, die das Thema behandeln. Mir hilft das, weil ich die Berichte in der Bibel glaube. Es hilft mir aber auch, wenn ich mich an das erinnere, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Das sehe ich auch an meinem inzwischen 94 Jahre alten Vater. Ich erzähle öfter von ihm. Ne? Ich habe wieder mit ihm telefoniert. Und er liebt es zu telefonieren. Und in letzter Zeit erzählt er mir immer wieder, mehrfach, das eine Telefonat und das nächste Mal wieder. Er sagt, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Und dann berichtet er mir von Komplikationen bei der Geburt. Seine Mutter war schon 40 und das ist ja lange her, ne? Wenn er jetzt 94 ist. Damals war das richtig schwierig. Von dramatischen Ereignissen bei Kriegsende. Er war 14, als die Russen nach Berlin kamen. Und dann hat ihm ein russischer Soldat eine Kalaschnikow in den Nacken gehalten. Dann hat er gedacht, warst du auch auf der Landwehr? Hast du auf mich und meine Leute geschossen? Fragen konnte er nicht, weil Russisch konnte ja mein Papa nicht. Er hat nicht abgedrückt, sonst würde ich nicht hier stehen. Und mein Vater sagt, dass ich noch lebe, das ist ein Wunder. Und das ist seine Quintessenz. Nach 94 Jahren, da blickt man ja zurück. Und er sagt, so ist es. Nimm das auf, was Gott dir in seinem Wort zeigt oder was du siehst von seinem Handeln. Dass du sagen kannst, so bist du also, mein Gott und mein Herr, das glaube ich ab jetzt. Eine gute Frage, die mich auch schon bewegt hat, da waren wir mal im Kreis von Hauptamtlichen in einem anderen Verband und wir kamen auf die Frage, was hat Gott wirklich versprochen? Wo kann man sagen, also Gott, hier habe ich schwarz auf weiß, das hast du. Und was hat er? Ja, ja, das ist auch wahnsinnig viel wert. Und das mit der Ewigkeit, ne? Die ich in der Hand habe, niemand kann sie mir aus der Hand reißen. Ich habe die Wohnung für euch schon bereitet. Aber von den irdischen Sachen weiß ich, dass er gerne segnet. Aber er hat nichts versprochen, dass er sagt, jeder Christ findet seinen gläubigen Ehepartner. Hat er nicht gesagt. Jedes gläubige Ehepaar kriegt Kinder. Hat er nicht gesagt. Jeder Christ erlebt Wohlstand, hat er nicht gesagt, oder? Und es ist wirklich wenig. Das Wenige ist total wichtig. Die Ewigkeit steht schon fest. Da treffen wir uns wieder, aber niemand hat mehr einen Verband, weil es da einfach viel schöner ist für uns alle. Genau. Das ist ja meine Hilfe, dass hier ein Anschauungsbeispiel in der Runde sitzt. Nicht? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich sehe euch ja nicht beim Aufstehen, aber ihr mich auch nicht, ne? Und so, also, das ist groß, was er versprochen hat. Aber hier an dem Irdischen, ich glaube, da bin ich immer noch verwöhnt. Er gibt mir über dem Durchschnitt. Ich lese regelmäßig die Sachen von Open Doors, bete diese kleinen Anliegen für den Tag und das erschüttert mein Herz. Und ich war bei dem Treffen in Karlsruhe, die 70 Jahre Open Doors Feier, bin ich dort gewesen. Und da war eine Frau aus Nigeria, Afordia heißt sie. Und sie hat erzählt, sie war mit ihrem Mann und sie hat 5 Kinder in einer Stadt im Norden von Nigeria und dann hat Boko Haram sie überfallen. Und sie war irgendwo arbeiten, ihr Mann auch, die 5 Kinder waren irgendwo in der Schule. Dann hat ihr Mann sie angerufen, es passiert was, du musst sofort kommen, verlass deinen Arbeitsplatz. Dann haben sie sich irgendwo getroffen, die Kinder waren nicht mehr in der Schule. Dann haben sie gesagt, wir müssen die Kinder suchen. Dann sind sie mit dem Auto durch diese Stadt gefahren. Dann kam so eine Straßensperre, Boko Haram war da und sie haben den Mann rausgezogen und die Frau auch aus dem Auto. Und dann haben sie den Mann gefragt, bist du gläubig als Muslim? Dann hat er gesagt, ich bin gläubig, aber ich glaube an Jesus Christus. Dann haben sie ihn erschossen, die Frau stand daneben. Dann haben sie der Frau die Waffe an die Kopf gehalten und gesagt, und du, bist du eine Gläubige? Dann hat sie gesagt, ich sage dasselbe wie mein Mann, ich bin gläubig an Jesus Christus. Dann kam einer und sagt, erschieß sie nicht, hier sind so viele Kinder. Dann hat er sie gefragt, kannst du das Auto fahren, dein Auto? Sagt sie, ja. Dann sagt er, fahr die Kinder zurück in die Stadt. Da waren viele Kinder, über 10, aber in afrikanische Autos passen ja mehr als in unsere. Ne? Dann hat sie die Kinder gefahren, dann hat sie noch welche aufgesammelt, dann waren glaube ich 17 Kinder in dem Auto. Dann kam einer ihrer Nachbarn aus der Straße, der sagt, du hast meine Kinder erführt, das sind meine beide. Sagt sie, die hat mir die Boko Haram gegeben, nimm dir welche du willst. Dann hat er 3 oder 4 da rausgenommen. Irgendwann konnte sie nicht mehr. Dann hat sie das Auto geöffnet, zu den Kindern gesagt, lauft nach Hause, lauft irgendwo hin, ich kann nicht mehr, ich bleib stehen. Dann sagt jemand, was machst du da, das ist doch dein Auto. Sagt sie, kannst du haben, sagt er, gib mir den Schlüssel. Ist er mit ihrem Auto weggefahren. Sie war in Schock, in Panik. Dann hat sie jemand aufgesammelt im Auto, hat sie rausgefahren aus der Stadt. Dann war der Tank alle, also das ist da auch passiert. Dann haben die im Auto, die selber nicht weiterkamen, einen Motorradfahrer angehalten, um sie mitzunehmen. Und im Nachbarort hat sie die 3 kleineren ihrer Kinder gefunden. Die haben alle 3 noch gelebt. Und 2, 3 Tage später kamen auch die beiden größeren, die weiter weg waren. Also es war nur der Mann gestorben. Dann hat die Frau eine theologische Ausbildung gemacht. Und sie ist heute immer noch in dieser Stadt und arbeitet dort als Pastorin. Dann habe ich mir gedacht, was hat die von den Dingen, die uns so wichtig sind? Sie hat von Open Doors einen Traumakurs gekriegt. Sie wurde sogar in ein anderes Land geflogen und hat dort 3-4 Wochen mit Christen an dem Schrecklichen gearbeitet. Und danach konnte sie zurück und dort weiter ihren Herrn bezeugen und anderen Menschen dienen. Und Open Doors hatte sie eingeladen, um uns zu zeigen, wie das Leben auch sein kann. Und dann sage ich, mir geht es so, so gut. Unverdient gut, trotz den Dingen, die schon mal besser waren. Oder? Ja, einen Punkt habe ich noch. Sünde kann Auslöser sein und Sünde kann lähmen. Und da hat ja schon der Martin Luther zu gesagt, dass Buße ein fröhliches Geschäft ist. Und das stimmt wirklich. Man denkt immer, bei Buße, da machst du dich schlecht, da ziehst du deinen Kopf an, da sagst du, wie schlecht ich doch bin und das zieht dich doch runter. Aber das ist nicht wahr. Ich habe gemerkt, wenn ich ehrlich Buße tue, dann richtet mich das auf. Das ist gut für mich. Der Rucksack der Last auf meiner Schulter ist weg. Und ich habe schon mehrfach Menschen getroffen, die gesagt haben, ich kann mich selbst nicht leiden. Was ich getan habe, kann ich mir nicht verzeihen. Und das ist schrecklich. Ich wünsche dir, dass du Buße tust und dass es ein fröhliches Geschäft ist, damit du wieder aufatmest und frei leben kannst, damit sich dein Tank wieder füllen kann. Das ist ja unser Bild vom Anfang. Ich gebe dir noch eine Ermutigung aus Römer 5, da steht im Vers 8, Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat es schon vorgelegt. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Gott ist für dich. Und wie das geschehen konnte, das steht ein paar Verse vorher. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Wenn dein Glaubenstank leer ist, die Frage an dich zum Nachdenken, was könnte es für dich heute bedeuten, mit deiner Lehre ehrlich vor Gott zu kommen? Wo ist der Punkt, wo du aufgemerkt hast und gemerkt hast, darüber möchte Gott jetzt mit mir sprechen, damit er es ändert. Denn niemand ist so auf deiner Seite wie der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, unser Gott, den wir verkünden in unseren Häusern. Ich bete noch mit uns, ja? Ich habe noch eine Rückfrage. Ihr freut euch, wenn wir mit dem Vater unser abschließen. Ist das so? Dann machen wir das jetzt auch wieder. Ich bete und dann gehe ich über ins Vaterunser, dass wir gemeinsam sprechen können. Herr Jesus Christus, am liebsten reden wir über deine Liebe. Und das ist auch wirklich was ganz Großes. Und ich danke dir, dass in der Bibel steht, du bist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und aus Liebe bist du, Jesus, zu uns gekommen und für uns gestorben. Und dafür danke ich dir. Und weil wir aber nicht sind wie du, weil wir fallen, weil wir manchmal blind sind und manchmal auch störrisch, brauchen wir auch die Botschaft, dass du auch die Lasten kennst und die Lasten trägst und uns aufhilfst. Und wo wir müde sind, hebe uns den Blick her und zeige uns, was du vorbereitet hast, was wir tun können, damit der Segen wieder fließt und wir täglich die Kraft empfangen, auch zum Glauben und zum Leben, die wir täglich brauchen. Du bist ein großzügiger Gott und ich glaube und wir danken dir dafür, dass du für uns sorgst und uns bis hierher und heute gebracht hast.